Nein, die NATO liefert eben nicht nur Waffen und Munition. Frisch aufgetauchte Geheimdienstdokumente enthüllen, wie tief der Westen in konkrete Kampfhandlungen der ukrainischen Armee verstrickt ist. Die rund 260 Seiten, wahrscheinlich von russischer Seite vor einer Woche im Internet veröffentlicht, beweisen, nicht nur mit genauen Koordinaten hilft der Westen der ukrainischen Armee aus, sondern auch mit detaillierten Analysen und Handlungsempfehlungen, die man getrost als Angriffsbefehle interpretieren darf. Es scheint, als befände sich die komplette ukrainische Armee unter dem Befehl der NATO. Über diese Dokumente spreche ich heute mit einem ehemaligen Oberstleutnant der Bundeswehr, der selbst im Auslandseinsatz war und sich mit der Taktik bei Artillerieeinsätzen bestens auskennt. Mein Name ist Norbert Fleischer, herzlich willkommen bei UNOST und jetzt geht's los. Und jetzt spreche ich mit ihm. Bei mir ist Herr Oberstleutnant Bernd Ringel. Herr Ringel, ich grüße Sie.
Hallo, Herr Fleischer.
Herr Ringel, können Sie vielleicht ganz kurz sich vorstellen, mal sagen, wo Sie militärisch so herkommen, wie Ihre Laufbahn war, damit unsere Zuschauer wissen, wer Sie sind?
Ja, ich war Soldat in zwei Armeen, insgesamt fast 37 Jahre. War in der NVA zuletzt Hauptmann, wurde in die Bundeswehr übernommen und habe den Enddienstgrad Oberstleutnant und mit dem Zusatz Außerdienst, also AD.
Das heißt, Sie sind vor 10 Jahren ausgeschieden, ganz normal, ganz regulär, in Frieden sozusagen. Und ja. Und deswegen ist es mir auch ein Bedürfnis, das Folgende kurz zu zeigen. Die CIA-Unterlagen, über die wir sprechen wollen, wurden, wie wir hier sehen, am 24. November bereits von unbekannten Personen veröffentlicht. Und wir haben heute den 4. Dezember, weshalb wir uns also selbst nach amerikanischen Gesetzen nicht strafbar machen, über diese Unterlagen kommentierend zu berichten. Und Sie riskieren damit dann auch Ihre Pension nicht, Herr Ringel.
Ja, ich hoffe das. Ich bin 2013 ausgeschieden, 3,5 Jahre vorher, aber das war mit der Bundeswehr so geklärt, personalstärkemäßig. Und Sie haben mir da zugesichert, diese Dokumente, und wir werden heute darüber reden, was es für Auswirkungen haben kann. Ich sehe da keine Gefahr.
Okay. Herr Ringel, ich habe aus den insgesamt 260 Seiten, die da veröffentlicht wurden, einige zusammengestellt, die mir besonders interessant erschienen. Erstmal um einen Überblick zu bekommen, worum es in diesen Dokumenten eigentlich geht. Größtenteils handelt es sich um, ja, sagen wir, diese Art von Meldungen. Zum Beispiel, wir nehmen an, dass russische Streitkräfte wahrscheinlich elektrische Versorgungsstationen entlang der Eisenbahnlinien verüben werden, die bei Lemberg zusammenlaufen. Das Ganze in den kommenden Tagen fände es statt. Russische Kräfte könnten außerdem Bayraktar-Einrichtungen in verschiedenen Orten in der Ukraine angreifen. Bayraktar-Einrichtungen, damit sind gemeint Fabriken, die entweder diese Drohnen diese türkischen Drohnen Bayraktar herstellen oder reparieren. Das Ganze ist hier klassifiziert als Threat, also als eine Drohung. Und das ist eine typische geheimdienstliche Information. Was, inwiefern ist das für einen jemanden, der dort seinen Dienst tut in der Ukraine, wichtig zu wissen? Was würde der jetzt veranlassen, wenn er eine solche Meldung vor sich hätte?
Naja, für den Truppenführer vor Ort ist es immer wichtig, dass er ein detailliertes Lagebild bekommt. Hier, diese Information, und das ist meine Überzeugung, ist schon ein Ausfluss von Aufklärungsergebnissen, die vorher gelaufen sind und wo man dann im Endeffekt den den Ukrainern dann ein grobes Bild gibt, was man vermutet, wobei dann der ukrainische Truppenführer entsprechend reagieren kann. Und er kann sagen, gut, dort bestehen bestimmte Gefahren. Er hat ja seine eigene Lage vor Ort und sieht dann detaillierter, was dort läuft. Weil man muss sich vorstellen, dass die Aufklärung des Feindes oder des Gegners immer eine ganz hohe Priorität hat. Weil ich habe ja sonst nur die Augen auf der Erde, ich habe Erdbeobachtung, ich habe vielleicht noch Luftbeobachtung, aber Satellitenangaben und anderes habe ich nicht. Und wenn mir dann jemand schon vorgefiltert etwas zusammengefasst liefert, erleichtert mir das den Einsatz der eigenen Aufklärung zum Beispiel.
Und macht sicherlich auch effizienter, die eigene Munition einzusetzen, von der man nicht allzu viel hat.
Bei dieser Situation eher noch nicht, weil er hat ja noch keine Zielkoordinaten. Also er weiß jetzt, in dem Raum verdichtet sich was und dort muss ich genauer hinschauen. Und dann braucht er bestimmte andere Räume, kann er ein bisschen außen vor lassen und kann seine Aufklärungsschwerpunkte entsprechend verlagern. Und kann dann mit verschiedenen Mitteln, die er hat, ich kenne mich da bei der ukrainischen Armee nicht so aus, er wird auch bloß begrenzte Mittel haben zur normalen Aufklärung, kann das dann verdichten und kann sagen, gut, hier ist ein Ziel, dann haue ich drauf.
Ich habe jetzt hier ein weiteres Dokument mit konkreten Koordinaten. Ich muss dazu sagen, dass ein großer Teil der Unterlagen, die hier veröffentlicht wurden, aus reinen Listen besteht, allesamt nur Koordinaten. Aber hier haben wir wenigstens zu den Koordinaten auch eine konkrete Beschreibung, worum es da geht, was da eigentlich gemeint ist, was dort zu finden sein soll. Die Koordinaten stammen offensichtlich aus Satellitenüberwachung. Und da haben wir also hier die Information, dass russische Unterstützungsfahrzeuge T-72 Panzer bei Isium in der Ukraine gesichtet wurden am 5. Juli 2022, 17 wahrscheinliche russische APCs, 21 wahrscheinliche russische Unterstützungsfahrzeuge, ein möglicher russischer T-72 und 4 wahrscheinlich russische gepanzerte Fahrzeuge. Dann geht es weiter, hier 4 Kilometer südöstlich von Isium, russisches Aufmarschgebiet, da wurde auch gezählt 2 mögliche russische Unterstützungsfahrzeuge, einmal eine wahrscheinliche russische SA-27, ein SA-27 Transloader, eine mögliche BM-21. Das sind alles Waffen, die da genannt werden, die da entdeckt wurden. Das sind jetzt konkrete Daten und konkrete Koordinaten, allesamt aus der Gegend um Isium. Dort fanden ja größere Gefechte statt im Hochsommer dieses Jahres. So, das sind jetzt die konkreten Koordinaten. Die kriegt jetzt einer, Herr Ringe, in der Ukraine. Was entnehmen Sie diesen Daten, wenn Sie die sehen?
Na, man muss hier differenzieren. Wir hatten ja vorher diese allgemeinen Angaben, wo eventuell was passiert und wie die sich verlagern und wie das Gefecht laufen soll. Und hier haben Sie jetzt Aufklärungsergebnisse konkret. Nun müssen Sie sich das so vorstellen, diese Lagedaten, die sickern normalerweise in dem Stab ein, der Ukrainer, und die vervollständigen ihr Lagebild. Und dann können die ablesen, wo sind bestimmte Kräfte konzentriert und wo sehen wir dann einen Schwerpunkt, wo sind Lücken, wo verlaufen eventuell Grenzen, wo können wir an Schwachstellen des Feindes angreifen. Ein zweiter Aspekt ist, dass wenn diese Angaben, die ich habe das selbst mal überprüft, die sehr genau sind und die einen Einsatz von Mitteln, ob das jetzt mehrfache Raketenwerfer oder Artillerie ist oder ob das Drohnen sind, sehr effizient gestalten würden, wenn diese Angaben zeitnah den Ukrainern übermittelt werden. Ich kann jetzt nicht erkennen, wie dort die Informationskette läuft, aber wenn das sozusagen Angaben in Echtzeit sind, die die Ukrainer zur Verfügung gestellt bekommen, dann kann man damit schon die Mittel sehr effizient einsetzen.
Wir haben dann ein weiteres Dokument, das ich ganz besonders interessant fand, einfach deswegen, weil es sich um konkrete Einschätzungen der taktischen Lage handelt, so würde ich das mal nennen. Und zwar handelt es sich um dieses Dokument. Da geht es um Erwägungen, was würde denn passieren, wenn jetzt die Ukraine Cherson angreifen würde, um dort die russischen Truppen zurückzuschlagen. Und ich lese mal vor, in welchem Stil das verfasst ist. Im Falle einer russischen Bodenoffensive auf Cherson wird die Schwarzmeerflotte der russischen Föderationsmarine, die hier abgekürzt wird mit BLKFLT, Black Fleet wahrscheinlich soll das heißen, sehr wahrscheinlich russische Bodentruppen unterstützen, um ukrainische Vorstöße abzuwehren. Die Hauptaufgaben würden wahrscheinlich darin bestehen, die ukrainischen Offensivoperationen durch Landangriffe zu beeinträchtigen, ukrainische Marineoperationen zu verhindern und Nachschuboperationen durchzuführen. Wenn Russland feststellt, dass die ukrainischen Streitkräfte und Logistiknetze im Rahmen einer Offensive auf Cherson überfordert sind, könnte Moskau möglicherweise eine Gegenoffensive zur Einnahme von Mykolaiv starten. Das steht hier im ersten Absatz. Herr Ringel, Sie haben sich dieses Dokument in Gänze durchgelesen vor unserem Zeitpunkt der Aufnahme. Was haben Sie diesem Dokument noch entnommen aus militärischer Sicht?
Naja, man hat ja Vorstellungen, wie die russische Seite ihr Gefecht führen will. Und das ist ja immer auch Teil der Ausbildung in der NATO und auch bei den Russen, dass man immer die Gegenseite betrachtet. Der Feind mit seinen Absichten und Möglichkeiten spielt ja immer eine große Rolle. Und dort ist es natürlich hier so, dass man da aus dem, was vielleicht auch in den Gefechtsvorschriften der Russen jetzt drin steht, und die sind ja irgendwo doch zu bekommen, auch für die Geheimdienste, oder die sind vielleicht auch nicht immer so geheim, dass man dann dort Schlussfolgerung zieht, entsprechend der Lage. Ja, wir haben das Meer, wir haben dann eine Landoperation, wir haben Mittel, die wir vom Meer einsetzen können, um Landstreitkräfte zu unterstützen. Und dann ist es natürlich so, dass man daraus ableiten kann, bei entsprechenden Kräften, die vor Ort sind, dass man sich gegenseitig unterstützt. Das wurde schon zu Sowjetzeiten trainiert in der UdSSR. Und das wird auch heute noch Bestandteil der Taktik der russischen Streitkräfte sein.
Ich würde mal weiter vorlesen, was hier steht. Das ist nämlich für mich besonders interessant, wahrscheinlich so Vorgehensweisen. Die Schwarzmeerflotte würde sehr wahrscheinlich weiterhin Landangriffe auf ukrainische Nachschublinien durchführen. Schiffe, U-Boote und Küstenschutzanlagen der russischen Flotte würden mit ziemlicher Sicherheit weiterhin die ukrainische Wirtschafts-, Verkehrs- und Militärinfrastruktur angreifen, um die Fähigkeit der Ukraine zur Rückgewinnung von Territorium zu beeinträchtigen. Infolge einer möglichen ukrainischen Offensive auf Cherson würden sich die russischen Angriffe einschließlich verstärkte Angriffe auf Mykolaiv wahrscheinlich darauf konzentrieren, die ukrainischen Logistiklinien, die von Westen nach Süden verlaufen, zu unterbrechen, um ein Vorrücken der ukrainischen Bodentruppen zu verhindern. Die Schwarzmeerflotte würde ihre Landangriffe fortsetzen. Seit Beginn des erweiterten Krieges hat die Schwarzmeerflotte Sperrfeuer und gezielte Angriffe auf ukrainische Militärstellungen, logistische Infrastrukturen, vermeintliche Standorte strategischer Nachschubgüter durchgeführt. Also das ist ja eine ganz konkrete, das ist ja eine ziemlich konkrete Analyse dessen, was der Feind sozusagen, also die Russen aus ukrainischer Sicht alles tun und tun würden. Das ist sozusagen sowas wie Militärplanung für Anfänger, oder wie würden Sie das?
Das kommt ja jetzt irgendwie alles zusammen. Ne? Wir hatten vorher diese allgemeinen Angaben von einzelnen Bewegungen, die da laufen. Dann hat man diese konkreten Koordinaten von Zielgruppen, Teilen der Streitkräfte der Russen. Und jetzt haben wir natürlich auch schon die Erfahrung, was haben die Seestreitkräfte oder die Schwarzmeerflotte der Russen jetzt bisher gemacht? Welche Möglichkeiten haben die noch? Und dann kann man natürlich, dann ist das eigentlich auch kein, ja, das ist allgemeine, ja, das ist schon ein bisschen Strategie, dass man sagt, gut, wie können die jetzt verfahren? Was haben die für Möglichkeiten des Handelns? Und wenn diese Mittel dort vor Ort sind und ich die dort erkenne, dass die in bestimmten Teilen vorhanden sind und dann wird das wie so ein Puzzle. Dann fügt sich das irgendwo zusammen und dann kann man sich vorstellen, es gibt Möglichkeiten A, B, C, D und jetzt kann man abwägen, was ist jetzt die wahrscheinlichste Variante, die der Russe ansetzen wird und an der kann man dann seine ganze Gegenplanung auch ein bisschen ausrichten, um dann nicht überrascht zu werden und dann entsprechend dort ins Handeln zu kommen.
Es geht ja hier eben auf dieser Seite um die Stadt Cherson. Cherson ist ja vor einigen Tagen von den Russen geräumt worden, ist der richtige Ausdruck, genau. Also es wurde nicht übergeben, wurde auch nicht aufgegeben, gehört ja nach russischer Ansicht weiterhin zum russischen Staatsgebiet nach dieser seltsamen Wahl, die da stattgefunden hat. Und deswegen kann man nur von geräumt sprechen, weil die Russen sich zurückgezogen haben, um ein Gefecht nicht führen zu müssen, wie es hier geschildert wurde. Ich will noch mal auf den letzten Absatz eingehen, den ich besonders interessant fand in diesem Dokument. Die Patrouillenboote der Schwarzmeerflotte und kleinere Kampfflugzeuge würden wahrscheinlich in den Küstengebieten zwischen Cherson und der Krim operieren, die russische Luftverteidigung ausweiten und Angriffe entlang der Südküste des Gebietes Cherson ermöglichen. Die Kampfflugzeuge würden sich im Nordwesten des Schwarzen Meeres wahrscheinlich außerhalb der Reichweite der ukrainischen Schiffsabwehrraketen aufhalten oder hinter einem Gebiet operieren, das Schiffsabwehrschläge verhindert. Russische Hilfsschiffe haben SA-15 SAM-Systeme an Deck. Das sind Raketen. Eine Taktik, die zum ersten Mal während dieses Konflikts zum Einsatz kam und würden diese Systeme wahrscheinlich auch nutzen, um Russlands Luftverteidigungsschirm zu erweitern und Schiffe zu decken, die Versorgungsoperationen durchführen. Seit Mitte Juni, nachdem Russland mehrere Schiffe verloren und die Schlangeninsel aufgegeben hatte, haben sich die Kampfflugzeuge weitgehend aus dem nordwestlichen Schwarzen Meer zurückgezogen. Seit Mitte Juni halten sich fast alle Schiffe der Schwarzmeerflotte in der Nähe der Küste der westlichen Krim und auf der Nordseite von Kap Taranchut auf, wo das Gelände ein Hindernis für Angriffe mit Marschflugkörpern darstellt. Eine ganz konkrete Abwägung, wie kann man an die rankommen, mit welchen militärischen Mitteln könnten die da angreifen. Also mir scheint, dass die NATO jetzt nicht nur irgendwie mit Waffen die Ukraine unterstützt, wie es uns geschildert wird in den Nachrichten, sondern offensichtlich mit Geheimdienstinformationen aller Art. Was sagen Sie, Herr Ringe?
Ich denke, da ist auf jeden Fall eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie diese Ergebnisse, die Sie ja vorher auch gezeigt haben, mal analysieren, dann sind aus meiner Sicht die Ukrainer sowieso nicht in der Lage, das so umfassend aufzuklären und darzustellen. Und ohne die Hilfe von anderer Seite, also hier wird es ja die NATO sein, wären die nicht in der Lage. Und jetzt gibt es dort unten, ich sag mal, wo die russischen Streitkräfte ja gemerkt haben, dass sie ja Schiffe verloren haben, dass sie dort Flugzeuge verloren haben, dass sie in bestimmte Bereiche nicht mehr so einfach vordringen. Da wollen sie einen gewissen Korridor haben, wo sie, sag ich mal, eine gewisse Sicherheit haben und entsprechend dort nicht dem Feuer unterliegen. Und dort ist es jetzt wichtig zu wissen, was man überhaupt dann für Mittel zur Verfügung hat. Weil das weitet sich dann immer mehr aus. Wenn ich eine Haubitze habe, die bloß 40 Kilometer schießt, dann weiß ich ungefähr, wo da ein Rand ist. Wenn ich Luftabwehrmittel habe, die vielleicht 35 Kilometer wirken oder noch weiter und bis in 20 Kilometer Höhe, dann muss ich sehen, dass ich dort nicht reinfliege. Und so zeigt sich dann ein bisschen eine Unterstützung an Informationen, die immer wichtig ist für den Truppenführer der Ukraine, um zu sagen, gut, wo gibt es jetzt Schwachstellen bei den Russen und wo sind wir eventuell jetzt weniger gefährdet, um dann Mittel zu verlagern und entsprechend auch einzusetzen.
Sie haben von Schwachstellen der Russen gesprochen, dass hier auf dieser Aufnahme wäre eine solche Schwachstelle. Da haben wir konkrete Satellitenbilder, die übermittelt wurden vom 23. April 2022. Und zwar haben wir also potenzielle Verteidigungspositionen und potenzielle Fahrzeuge der Russen. Das Ganze ist hier unten, geht hier unten noch weiter. Das sind jetzt auch Analysedaten vom Earth Observing System. Das ist angeblich eine rein zivile Satellitenfotobude, allerdings hier eindeutig militärisch genutzt. So viel mal dazu. Es sind Informationen, ohne die Ukraine gar nichts machen könnte. Sehen Sie das auch so?
Naja, das ist immer gar nichts machen, stimmt so nicht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo diese Fahrzeuge dort aufgeklärt wurden, wie da die allgemeine Lage, wie die ukrainischen Truppen, wie weit sind die entfernt, was haben die jetzt für Aufklärungsmöglichkeiten. Aber in so einem Waldstück, wie es dort so scheint zu sein, ist es natürlich sehr schwierig, jetzt erstmal ohne Satellitenaufklärung überhaupt was rauszukriegen. Dort kann man sich ganz gut abtarnen. Da müsste man jetzt sehen, was haben die für Aufklärungsmittel, haben die auch entsprechende Infrarotbilder dazu, können die jetzt wirklich dort sagen, sind das echte Gefechtsfahrzeuge oder sind das Attrappen? Und sobald sich herausstellt, dass das echte Fahrzeuge sind und man die lokalisiert und daraus dann eine Zielkoordinate macht und dann das entsprechende Einsatzmittel zur Verfügung hat, kann man natürlich dort eine große Überraschung und Verwirrung erzeugen, weil die denken ja erstmal, sie sind in einem sicheren Raum und werden dann überraschenderweise zielgerichtet bekämpft. Und das ist für jede Truppe sozusagen das Alarmzeichen, beziehungsweise das verunsichert jede Truppe, wenn sie sich zwar verstecken irgendwo, was sie so alt hergenommen gelernt haben, und dann auf einmal sehen sie, dass sie dort erwischt werden und dann werden die Mittel eingesetzt. Und wenn man dann eben entsprechende Einsatzmittel mit Geschützen oder mit Mehrfachraketenwerfern verschießen kann oder mit Drohnen, dann kann man dort wirksam bekämpfen und dann wird das auch die Kampfkraft und die Moral der Truppe bei den Russen schmälern.
So, das sind jetzt also die ersten Satellitenaufnahmen gewesen, die wir gesehen haben, geliefert an die Ukraine Freihaus. Wir haben dann jetzt hier ein Dokument, das darauf schließen lässt, für mich ein deutliches Indiz, dass die Verfasser US-amerikanischer Herkunft sind, denn man spricht hier von 6 Gondola Cars, die Rede ist hier von Eisenbahnwaggons, und zwar das sind welche, die oben offen sind. Man könnte die als eine Art Lore bezeichnen. Ich weiß nicht, wie der genaue deutsche Begriff ist, aber das ist US-amerikanisches Englisch, Gondola Cars. Das würde im britischen Englisch Open Cars heißen. Jedenfalls ist hier die Rede davon, das sind Aufklärungsergebnisse von russischem Territorium, dass hier Smerch 300 Raketen verladen wurden am 24. April, dass dort, wie viele dort Eisenbahnwaggons angekommen sind, wie viel dort wann abgefahren sind, alles um sozusagen die Versorgungssituation der Russen irgendwie zu untersuchen, den Ukrainern mitzuteilen, wie viele Lieferungen kommen da an, wie viele sind da abgefahren. Also hier zum Beispiel, man geht davon aus, dass eine Ladung stattgefunden hat, dass die dann vollgeladen dann abgefahren sind. ist hier die Rede von 18 möglichen Güterwaggons, die möglicherweise angekommen sind und dann auf die Spur geschickt wurden. Das geht ziemlich tief rein, ja. Also wenn ich jetzt Informationen habe, wo der Feind gerade dabei ist, Waffen zu verladen, und diese Waffen befinden sich in Russland, ist das nicht eine Sache, die dann tief unter die Gürtellinie geht? Ist das ein Angriff gegen Russland in gewisser Weise, wenn auch nur informationstechnisch, oder wie würden Sie das einschätzen?
Ja, da wird es ein bisschen, ich sag mal, tricky, ein bisschen kompliziert. Wenn diese Angaben natürlich geliefert werden und die dazu führen, dass natürlich dann auch ein Teil der normalen Aufgaben, die die Ukraine stemmen müsste, nämlich sie müsste aufklären, sie müsste sich das selbst beschaffen. Und wenn jetzt dort eine dritte Kraft sich einmischt und sagt, ich gebe dir das aber alles, ich gebe dir dann auch noch die Einsatzmittel und dann bist du bloß noch der, der da auf den Knopf drückst, oder ich habe vielleicht sogar Berater vor Ort, was ich nicht ausschließen möchte, dann mische ich mich in gewisser Weise schon deutlich ein. Und vielleicht nochmal dazu, diese Nachschubsachen sind ja ganz wichtig, weil wir denken immer, die schießen und schießen, aber das Wichtigste ist natürlich, dass da für Nachschub gesorgt wird. Und man muss ja erstmal irgendwo Lager haben, man muss Zwischenlager haben und dann muss man das Material nach vorn bringen und muss die entsprechenden Verluste ausgleichen. Man muss auch teilweise Material wieder abschieben, was dann instand gesetzt werden soll. Dann gibt es Zwischenpunkte, wo das gemacht wird. Und wenn man diese ganzen Daten weiß, dann kann man natürlich auf diese Knoten massiv einwirken. Man kann zum Beispiel Munitionstransporte, die irgendwo zwischengelagert werden, eliminieren, indem man dann Präzisionswaffen hinschickt. Oder andere Dinge, dass man die Eisenbahn dort unterbricht, dass man sagt, gut, die kommen jetzt nicht weiter, so dass ich einen unmittelbaren Einfluss habe. Und da spielen natürlich Angaben, die ich sonst nicht hätte. Ja, das kann jetzt selber für sich beurteilen, ob das jetzt eine Einmischung ist oder was das ist. Aber man kann natürlich nicht losgelöst das betrachten, weil wenn ich das nicht hätte, könnte ich nicht kämpfen. Ja, und jetzt habe ich's und krieg's in der Hand gegeben, krieg die Angaben dazu. Ich werde dann als Stellvertreter benutzt.
Wir haben hier eine Aufstellung der Kampfmittel Russlands. Das ist ein Memo, das offensichtlich Ende Februar, Anfang März ungefähr an die Ukrainer übermittelt wurde. Es handelt sich hier um eine Aufstellung aller militärischen Gerätschaften, über die Russen verfügen, also 9.419 gepanzerte Kampffahrzeuge, 2.939 selbstfahrende Artillerie, 994 Mehrfachraketenwerfer. Herr Ringel, Sie sind ja selbst Artillerist gewesen. Jemand, der über 2.939 selbstfahrende Artilleriegeschütze verfügt, würden Sie den als besiegbar bezeichnen?
Das ist schwierig. Ich weiß nicht, wie die Zahlen zusammenkommen und was da für Material in welchen Räumen erfasst wurde. Wenn das jetzt das Material oder diese Bewaffnung wäre jetzt an der Grenze zur Ukraine und im Raum dazu irgendwo stationiert, würde ich sagen, gut, das ist eine ganze Menge. Jetzt muss man sehen, man kann heute, also ich mache mal ein Beispiel. Als ich ausgebildet wurde an der Militärakademie der NVA, da haben wir zum Beispiel für einen Zug Panzerartillerie der NATO etwa 1400 Geschosse gebraucht. Die mussten wir in 5 bis 8 Minuten verschießen. Dazu können Sie durchrechnen, wenn Sie 6 Schuss maximal in der Minute schießen können, dann brauchen Sie bis zu 100 Rohre. Also brauchen Sie schon mal 100 Geschütze. Heute kann diese Aufgabe ein einziges Geschütz erledigen, wenn es die entsprechende Munition hat. Und hier bei einer Anzahl von 2.939 hört sich das erstmal gewaltig an. Aber, und ich denke auch, dass es hier keinen Sieger geben kann, aber es bedarf, dass ich dort erstmal die Munition rantransportiere, dass ich logistisch das alles sicherstelle, dass ich da Ausfälle habe. Und ich weiß nicht, wie die Zahlen zustande gekommen sind. Wenn es so wäre, ist es natürlich erstmal zahlenmäßig eine Riesenüberlegenheit. Aber ich musste dann auch diese Überlegenheit von ins Ziel bekommen. Und dann brauche ich Selbstaufklärung, brauche die Munition und andere Aspekte. Das ist also sehr komplex. Und wie gesagt, die reine Zahl sagt nicht alles über die Kampfkraft aus. Also das ist auch noch so eine Sache, die dort eine große Rolle spielt.
Die Geheimdienstler schreiben ja, wir glauben am letzten Satz, dass die Russen sich darauf größtenteils verlassen, beschädigte Ausrüstung zu reparieren und instand zu setzen, um Verluste auszugleichen. Also für mich sieht das nicht aus wie ein Lagebild, wo wie viel konkret stationiert ist, sondern das geht hier wohl um die Gesamtausstattung der russischen Armee.
Ja gut, dann wissen wir ja, dass Russland groß ist und dann ist das sowieso temporär. Und wenn man jetzt sieht, ich meine, ich habe auch früher Munition und Geschütze im Gefechtspark gehabt. Und das war ein riesiger Aufwand, die immer in Stand zu halten und in Stand zu setzen und wieder in Schuss zu kriegen, wenn die leer mehrere Jahre gestanden haben. Und teilweise muss man jetzt überprüfen oder nachdenken, ist das jetzt das Material, was aktiv irgendwo verfügbar ist? Wo ist das verfügbar? Ist das in Vladivostok? Dann habe ich eine ganze Weile zu tun, dass ich das ranbringe. Also ist so eine ganz allgemeine Aussage, die ist natürlich nur Teil der Wahrheit. Weil ich muss ja das dann verlagern, habe dann an anderen Stellen überhaupt keine Bewaffnung mehr. Wir sehen es ja bei der Bundeswehr, die hat jetzt keine Munition mehr. Aber es ist ein riesiger logistischer Aufwand damit verbunden. Und jetzt müsste man sehen, es gab ja Aufklärungsergebnisse vor dem Krieg oder vor der Aktion der russischen Streitkräfte. Da hat ja die CIA hat ja schon rechtzeitig gesagt, ja, wir sehen ganz viel. Die werden auch gesehen haben, was da stationiert wurde. Und man hat dann gesehen, das wäre jetzt interessant, was jetzt im unmittelbaren Raum verfügbar ist und dort genutzt werden kann. Und wenn wir Probleme mit der Munition kriegen und mit Nachschub, dann denke ich mal, hat die russische Seite auch Probleme. Und bei den vielen Verlusten, die auch wahrscheinlich haben, das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Dort denke ich, durch diese der Einsatz der Waffen, der gerade aus den NATO-Staaten erfolgt ist, hat zu vielen Verlusten geführt. Und dann wird teilweise eine Rückführung der zerstörten Systeme teilweise gar nicht mehr notwendig werden, weil da kann man dann nichts mehr reparieren. Das kann man mit angeschossenen, beschädigten Teilen machen und da muss man abwägen. Und wie gesagt, da ist diese Gesamtzahl, das ist ja auch immer so, wo man sich einfach hinstellt und sagt, wir haben so viel und die haben so viel, die ist nichtssagend. Also nichts sagen kann man nicht direkt sagen, aber die ist nicht unbedingt der Aspekt. Wenn wir uns zum Beispiel in Israel angucken, die verschiedenen Kriege, die Israel mit den Arabern geführt hat, da war die zahlenmäßige Überlegenheit in vielen Waffensystemen enorm. Allerdings waren die Dinge auch veraltet und die Grundlagen, die hatten, der Kriegsführung, die konnte Israel ruckzuck aushebeln und hat dann gezeigt, dass man mit weniger viel mehr Effizienz erreichen kann.
Also die EU-Chefin Ursula von der Leyen hat sich ja jetzt vor kurzem verplappert und gesagt, dass in der Ukraine bis zu 100.000 Gefallene bereits zu beklagen seien. Eine Angabe, die sie dann schleunigst gelöscht hat, wieder von ihrem Twitter-Account hat das Video, in dem sie es erklärt hat, gelöscht, die Aussage rausgeschnitten und das Video dann neu hochgeladen. Es ist natürlich trotzdem rausgekommen. Die Ukraine war gar nicht happy damit, dass sie das gesagt hat. Ich gehe also davon aus, dass es sich tatsächlich um 100.000 tote Ukrainer handelt. Herr Ringel, wenn Sie sehen, dass die Russen bis heute immer noch ungefähr 10-mal mehr Artillerie und Munition verschießen an einem Tag als die Ukrainer, gehen Sie davon aus, dass die Russen auch einen ähnlich hohen Verlust zu beklagen haben?
Ja, weiß ich zu wenig jetzt. Ich weiß bloß, dass diese Mittel, die zur Verfügung gestellt werden, die Einsatzmittel, die ich auch schon benannt habe, dass die sehr effizient arbeiten können. Und wenn die dann noch ausgebildet sind, es ist ja immer so, wenn ich ein Waffensystem bekomme, muss ich natürlich das auch beherrschen und muss mit dem umgehen können. Das erschließt sich mir teilweise noch nicht, weil da ist meistens, wenn ich das sehe, was in der Bundeswehr dahinter steckt, ist ein Ausbildungsprogramm dahinter, wo die Leute fit gemacht werden. Also so eine Panzerhaubitze 2000, die kann ich nicht einfach irgendwo hinstellen und losballern. Da muss ich schon einige Grundlagen haben, um dort effizient das System einzusetzen. Ich brauche auch Wartungskomponenten. Ich kann das nicht wie im 30-jährigen Krieg mit 1000 Schuss belasten und dann einfach mal gucken, was passiert. Das sind hochpräzise Geschütze, die müssen entsprechenden Intervallen unterliegen. Und was da jetzt eingesetzt wurde und wenn die mit relativ konventionellen Mitteln dort rangehen und mit ihrer Taktik vorgehen und dann die effizienten Mittel dort von Seiten der Ukraine genutzt werden, dann kann ich mir vorstellen, dass es dort auch hohe Verluste gegeben hat. Wie hoch die sind, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die vielleicht sich das alles ein bisschen einfacher vorgestellt, um dort vielleicht in die Verhandlungen zu kommen und zu sagen, hier ist Schluss und dann machen wir nicht weiter. Aber dadurch, dass eine massive Unterstützung erfolgt ist, hat sich das natürlich ein bisschen anders dargestellt. Ich denke mal, da hat die russische Seite einiges nicht so erwartet und hat natürlich da auch richtig Verluste hinnehmen müssen. Wie hoch die sind, das wäre jetzt spekulativ, da möchte ich mich nicht einlassen.
Wir sehen ja hier die nebenbei Aufnahmen der russischen Armee, die sie selbst veröffentlicht haben, die auch Gegenstand der Aufklärungsdaten sind von der CIA und vom MI6. Es gibt auch Unterlagen, die mit wirklich sortenrein britischem, also explizit englischem Vokabular aufwarten. Ich habe sie jetzt gerade im Moment nicht hier. Aber dieses Gerät, was wir hier sehen, kennen Sie das? Haben Sie das schon mal gesehen? Kennen Sie sich da aus? Es scheint sich um ein
Ich denke, das ist ein Luftabwehrsystem, würde ich jetzt vermuten. Ja, hier hat man ein entsprechendes Radarsystem und dann kann man einfliegende Flugzeuge bekämpfen. Was das jetzt konkret für ein System ist, da habe ich mich schon lange nicht mehr mit beschäftigt.
Ja, es sieht für mich alles ein bisschen noch wie aus der Sowjetunion aus. Ein Bullauge, in das man reinschaut, wo Radardaten zu erkennen sind. Hier sehen wir übrigens, das ist das, was die CIA meinte in diesem einen Dokument, dass die Russen sich größtenteils darauf verlassen, Dinge, die kaputt gegangen sind, zu reparieren und instand zu setzen. Das sind Aufnahmen der russischen Nachrichtenagentur TASS von einem solchen Stützpunkt, wo Panzer, die im Gefecht beschädigt worden sind, repariert werden.
Das ist jetzt, das sind Bilder von Panzern, die haben einen technischen Schaden. Das kann ja, wenn Sie ein Auto haben und Sie haben ADAC, dann haben Sie vielleicht mal eine Panne. Und jetzt, wenn die die im Einsatz haben, dann ist natürlich eine höhere Belastung gegeben. Und dann gibt es schon mal Dinge, wo dann natürlich auch die Instandsetzung tätig werden muss. Wenn natürlich so ein T-72 von oben von einem entsprechenden Geschoss getroffen wird, dann erübrigt sich das ganze die ganze Geschichte, dann ist der Panzer nicht mehr reparabel.
Also das heißt, denn der ist dann total Schaden.
Total Schaden, ja. Das würde man so sagen. Also wenn Sie mit 200 gegen eine Mauer fahren, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, was mit dem Panzer passiert, wenn dann entsprechend intelligentes Geschoss einschlägt von oben. Dort ist er nicht so gepanzert, schlägt durch und dann hat er einen Haufen Munition im Kampfraum. Und wenn die dann noch mit hochgeht, also wenn dort eine Super-Explosion entsteht, dann haben sie keine Probleme mehr, das wegzuräumen.
Das sind jetzt hier Bilder von, also Nachtaufnahmen von, ja, offensichtlich handelt es sich hier Aufnahmen von einem Flugzeug oder von einer Drohne, die die Artillerie wahrscheinlich überwacht, während sie schießt. Wie funktioniert denn das, so ein Artillerieangriff? Können Sie dazu was sagen? Sie waren ja Artillerist. Während man schießt, muss man dann schauen, hat denn jetzt das Geschütz getroffen oder wie läuft das?
Naja, das ist unterschiedlich. Also Sie haben ja, wenn Sie jetzt sozusagen Augen am Rande des Gegners haben, also sprich Aufklärungskräfte, die dann direkt mit optischer Sicht sehen, da vorne ist ein Ziel. Und das möchte ich jetzt mit entsprechender Munition bekämpfen. Und das ist jetzt vielleicht 3 Kilometer weg. Da kann ich das ja ganz genau beobachten. Dann kann ich dort schießen und dann kann ich entsprechenden optischen Geräten sehen, aha, ich habe Wirkung im Ziel erreicht. Aber das ist ja das Primitivste. Das ist jetzt mit optischer Sicht. Dann gibt es eben entsprechende Aufklärungsmittel. Die haben wir hier, die Drohnen. Die Drohnen gibt es ja als Kampfdrohne, aber auch als Aufklärungsmittel. Und wichtig dabei ist immer, dass ich als Artillerist, wenn ich dort ein Ziel habe, nehmen wir mal an, der Russe stellt ein paar Panzerhaubitzen irgendwo auf und will uns bekämpfen oder will die Ukraine bekämpfen. Ja. Dann macht er Folgendes. Ja. Dann guckt er, hat die Echtzeit, sieht also, die sind jetzt wirklich dort vor Ort, weil die Drohne sieht das jetzt und gibt die mit Funksignal sofort nach hinten. Dann stellen die am Geschütz das ein, entsprechende Munition rein und dann innerhalb von, ich sag mal, 20 Sekunden kann dann ein Feuerkommando kommen und die Schüsse können rausgehen. Wenn das gesicherte Daten sind, man muss ja mit der Munition sparsam umgehen. Und dann kann man nachkontrollieren. Entweder hat man dann Satellitenbilder, wo man sieht, aha, da hat es eingeschlagen, oder man hat noch die Drohne vor Ort, die dann nochmal hinguckt und sagt, aha, es hat geklappt, oder da weichen wir aus, ihr könnt noch was hinterher schicken, oder wir müssen gucken, wo die sich hinbewegen. Reicht das erstmal? Ich kann noch mehr erzählen dazu, aber es ist schon eine komplexe Aufgabe. Und deswegen sage ich auch, wenn ich so ein System einfach hinstelle und die Leute da nicht richtig ausbilde, dann kann ich natürlich so ein System auch nicht effizient und nachhaltig benutzen. Nachhaltig, ja. Also, dass das lange lebt, benutzen, ja, damit das dann entsprechend auch nicht gleich ausfällt. Aber Artillerie, sonst ist das kein Hexenwerk. Aber es geht immer darum, eine genaue Zielkoordinate zu kriegen. Und das Ziel muss dann auch noch dort sein. Es nützt mir nichts, wenn ich zum Beispiel, wir hatten Luftbilder, die wurden erst ausgewertet. Das dauerte. Da hatte man frühestens nach einer halben Stunde das Ergebnis. Und dann war die Unsicherheit da, ist es jetzt wirklich noch dort? Bei einer schießenden Batterie zum Beispiel überhaupt nicht. Die wären dann weg gewesen. Die hätten ihren Feuerschlag geschossen und werden dann in den Bereitstellungsraum ausgewichen, damit sie nicht bekämpft werden.
Wir haben hier noch ein weiteres Dokument, und zwar ist das hier eine Übersicht von Flugbewegungen, die man aufgezeichnet hat. Ganz konkrete Angaben, von wann bis wann, mit welcher Geschwindigkeit, in welcher Höhe, was für Flugzeuge geflogen sind, möglicherweise um Versorgungsrouten, die da stattfinden, zu verdeutlichen. Können Sie aus dieser Karte was entnehmen? Konnten Sie da irgendwas erkennen im Vorfeld unseres Gespräches?
Ja, ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, gut, das ist jetzt nicht meine Spezialstrecke gewesen als Artillerist. Also da hat man damit relativ wenig zu tun gehabt. Und selbst an der Militärakademie war das nur ein Seitenthema. Aber es ist natürlich schon wichtig zu wissen, welche Flugzeuge sind dort aufgeklärt worden. Da geht es wieder um die Luftabwehrmittel, die ich einsetze. Daraus resultierend natürlich auch die Gefährdung meiner eigenen Truppe. Was können die? Man kann ja dann analysieren, können die entsprechende in den Erdkampf eingreifen, haben die entsprechende Transportkapazitäten, wo fliegen die hin? Könnte dort entsprechend ein Lager sein oder könnte dort ein entsprechender wichtiger Punkt sein? Ansonsten sage ich mal, aus meiner Sicht sind das Daten, die mehr die Luftabwehr benötigen und wo man sich ein insgesamt Lagebild verschaffen kann, um dann zu sagen, wo sind Schwerpunkte von den Russen. Und das kann ja nie schaden, wenn ich dort entsprechende Angaben habe, um nicht überrascht zu werden von bestimmten Dingen, die dort über diese Flugzeuge erfolgen können und die mich ja auch selbst in meinem Handeln beeinflussen können. Und ich, was ich bloß sagen kann, ich habe verschiedene Videos gesehen, ich weiß nicht, ob die alle authentisch sind. Teilweise hat man ja gesehen, dass man dort mit den Mitteln der Luftabwehr ganz gut auch zeigen konnte, dass auch Luftfahrzeuge gefährdet sind, wenn sie entsprechend mit wirksamen Mitteln bekämpft werden.
Wir kommen jetzt noch, wir gucken uns jetzt noch ein Dokument an. Und zwar handelt es sich hier um Überlegungen, die sich ja allesamt darum drehen, was würde passieren, wenn, was passiert, wenn. Wir haben hier die konkreten Warnungen, gefährlichste Handlungsweisen. Russland könnte, also was könnte passieren, wenn die ukrainische Armee irgendwas macht, was die Russen besonders ärgert. Ich lese mal vor, was hier steht. Russland könnte mit einer Kampagne von Präzisionsangriffen als Reaktion sozusagen auf Ziele in Kiew, Odessa und der Westukraine zurückschlagen oder wahllose Angriffe auf zivile Ziele verstärken. Russland könnte sich dazu entschließen, als Vergeltungsmaßnahme politisch und wirtschaftlich wichtige Ziele weit entfernt von der Konfliktzone anzugreifen, zum Beispiel Regierungseinrichtungen in Kiew oder die Versorgungslinien in der Westukraine, die westliche Hilfsgüter transportieren. Als Beispiel, politische oder wirtschaftliche Ziele, als Beispiel für einen präzisen Vergeltungsschlag hat Russland nach dem Verlust der Slava-Klasse CG Moskwa, das ist der Schlachtkreuzer Moskwa, den Hersteller von Neptun-Raketen ins Visier genommen. Russland könnte asymmetrische Seetaktiken einsetzen, um die ukrainischen Streitkräfte an der Schwarzmeerküste oder am Fluss Dnipro zu bedrängen, wenn die Ukraine in die Gebiete Cherson und Saporischschja vorrückt. Russland könnte kleine Boote wie zivile Ausflugs- oder Schlauchboote mit Bootwaffen ausstatten, um die ukrainischen Streitkräfte zu bedrängen und die Infrastruktur zu zerstören, um die ukrainischen Offensivoperationen zu verlangsamen. Brücken wären wahrscheinlich ein Hauptziel für russische Sabotageakte, um den Vormarsch der Ukraine zu verlangsamen. Russische Spezialeinheiten, steht hier noch, trainieren den Einsatz kleiner Boote mit von der Besatzung bedienten Waffen, um die Infrastruktur des Gegners zu sabotieren und zu zerstören. Spetsnaz, das sind die
Spezialkräfte,
ja. Oder Marineinfanterie könnten von FFL, das sind bestimmte Art von Schiffen, die hier gemeint ist, oder BK-16 aus Angriffe auf die südliche Gebiet Cherson durchführen, um die Infrastruktur zu zerstören, Versorgungslinien zu treffen, Hindernisse wie Minen und Sprengfallen in den Weg der ukrainischen Offensive zu legen.
Was ich sehe, wir haben jetzt seit Februar diese Auseinandersetzung, diesen Krieg. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die russische Seite gedacht hat, dass das sich so hinzieht. Ich weiß überhaupt nicht, was die denken. Ich kann da auch keine Partei ergreifen, weil ich, für mich ist hier ein ganz großer Punkt, dass mit diesem Fortschreiten des Krieges, wir sprechen über 100.000 Tote, Soldaten, wir sprechen über Menschen, die dort sterben, ob das jetzt russischstämmige oder russischsprachige Menschen im Osten der Ukraine sind, ob das Ukrainer sind. Und meine Intention am Anfang war, Mensch, der Russe, der hat da ungefähr knapp 9 Millionen Menschen, die sich ihm nahe fühlen und die da versucht haben, wie auch immer, das muss man, ja, das will ich gar nicht bewerten. Aber man hat dann gedacht, da wird relativ intensiv geschlagen und gezeigt, lass die in Ruhe. Und dass das so ausgeufert ist und dass es nicht schon im April zu Verhandlungen gekommen ist, was ja vielleicht sogar möglich gewesen wäre, das tut mir heute so weh. Dass man dann, ich sage jetzt mal so, da hat man Benzin ins Feuer gegossen und hat so getan, als wenn man dort gewinnen kann. Und dort können eigentlich nur die Menschen verlieren. Da können beide Seiten, die dort ja ihre Jugend und ihre Menschen mit opfern, die können nur verlieren. Und wer gewinnt, ja, das können Sie wahrscheinlich besser beantworten. Da sehe ich ganz deutlich, dass erstens Waffen ausprobiert werden, Waffen werden hingeschickt, Waffenindustrie verdient. Und dort gibt man natürlich jetzt ein Bild vor. Und das kann ich nicht genau bewerten, weil die Angaben, die ich jetzt heute bei uns im Mainstream bekomme, die kann ich so in vielen Dingen nicht mehr glauben. Aber was jetzt zurzeit aus meiner Sicht läuft, ist natürlich eine Destabilisierung der Ukraine, indem man an bestimmten Knoten ansetzt, wo man die Infrastruktur beschädigt und wo man natürlich den Menschen dort vor Ort das Leben erschwert. Und das sehe ich sehr kritisch. Dort muss man natürlich sehen, das wird immer mehr in die Eskalation führen und wir müssen da rauskommen. Wir sollten in Verhandlungen kommen. Und vielleicht gibt es ja erste Ansätze, dass man sagt, das wird nie einen richtigen Sieger geben. Wir müssen versuchen, dort das Beste rauszuholen. Und das ist so meine Überzeugung. Und deswegen, die können natürlich das dort so schreiben. Und Indikatoren dafür höre ich bei uns in den Medien, dass man da die Infrastruktur mit zerstört. Und man kann das natürlich noch ausweiten. Und wenn man entsprechende Mittel hat, ich weiß nicht, ob der Russe jetzt immer unbegrenzt diese Präzisionswaffen zur Verfügung hat, dann könnte er dort Terror verbreiten. Ich finde das nicht zielführend. Mhm.
Für wie bedrohlich halten Sie denn jetzt die Einmischung der NATO? Ich nenne es mal ganz konkret Einmischung.
Ich sehe das sehr kritisch, weil wir können, also man kann sich immer so vorstellen, ne? Also wir haben ja mal die Kuba-Krise gehabt, 1962. Ja. Und jetzt stellte man sich vor, Mexiko hat mit der USA irgendwie ein bisschen Techtelmechtel und von Kuba aus fliegen jetzt Aufklärungsmittel oder haben Satelliten und geben jetzt den Mexikanern die Ergebnisse, damit die in der USA entsprechend Ziele bekämpfen können. Wir sind uns beide einig, dass die USA das als direkten Angriff auf die USA werden würde und dieses Kuba würde sofort als Feind definiert werden. Und hier ist es nicht viel anders. Wir geben Mittel und Informationen. Und damit kann der Ukrainer, was er sonst gar nicht in dieser Form und diesen Umfang könnte, sich wehren, sagt man. Ne? Und es ist aus meiner Sicht deswegen auch ein Stellvertreterkrieg, dass man dann sagt, was sind dort für Interessen? Die NATO ist in den letzten 30 Jahren bis an die russische Grenze herangerückt, obwohl man das mal anders versprochen hat. Und jetzt sollten wir eigentlich auch verstehen, dass wir uns mal in die Perspektive des anderen begeben und dort gucken. Aber das machen wir nicht. Wir verteufeln den Russen und drängen ihn in die Ecke. Und wenn er immer mehr in die Ecke gedrängt wird, dann kann es auch sein, dass dort irrationale Maßnahmen laufen. Es ist immerhin eine große Atommacht und die haben natürlich noch einiges im Köcher, aber das wird im Endeffekt niemanden nützen.
Mhm. Herr Ringel, Sie sind für mich ein besonders interessanter Vertreter des Militärs, ehemaliger Vertreter des Militärs, deswegen, weil Sie auch eine Geschichte in der Nationalen Volksarmee haben. Sie waren sozusagen Bestandteil des Warschauer Pakts, des Ostblocks. Sie haben den antifaschistischen Schutzwall mit bewacht sozusagen und mit dessen Sicherheit gesorgt. Wenn Sie diese Entwicklung sich anschauen, die wir heute haben, hätten Sie sich das je träumen lassen, dass es mal so ist, wie jetzt das deutsche Panzer und Kampfmittel wieder gegen Russen eingesetzt werden? Ist das nicht, schreit da nicht in Ihnen alles?
Ja, na klar, das ist eigentlich ist schon sehr, sehr, also auch für mich ist das sehr erschütternd, was jetzt passiert. Ich muss da vielleicht mal eine Episode erzählen. Ich war 1994, 95 war ich auf der Führungsakademie in Hamburg und habe dort den Stabsoffizier Grundlehrgang belegt. Und damals war man der Meinung, und das waren 80% der Offizierhörer, die da in meinem Hörsaal waren, dass die deutschen Streitkräfte zur Verteidigung da sind. Und eine Interventionsarmee wurde damals 94, 95, wurde dort von Mehrzahl der Leute ausgeschlossen. Einige im Hörsaal, die hatten schon Kontakte zu anderen Menschen, höherer Chargen, also sprich Generale und ähnliches. Und die haben dann gesagt, das wird sich bald ändern. Und das hat sich auch geändert. Also wir haben dann gesehen, im Kosovo ohne Mandat wurde dort eingegriffen. Ein grüner Außenminister hat das dann alles richtig mit motiviert. Und wir sehen heute, dass es jetzt Bestrebungen gibt, dass man die Bundeswehr massiv aufrüstet, dass man die wieder in der Welt hinstellen will, obwohl ich zurzeit der Meinung bin, dass die Bundeswehr massiv schwach gemacht wurde, personell und materiell. Und jetzt will man mit dem 100 Milliarden Sondervermögen da was reinbuttern und will den Etat auf 80 Milliarden erhöhen. Also ich bin immer davon ausgegangen, dass wir Frieden wollen auf der Welt. Das war schon als NVA-Soldat meine Motivation. Und ich bin aus unterschiedlichsten Gründen auch in die Bundeswehr gegangen. Ich bin ein sogenannter Wendehals. Aber ich musste mich als Mensch nicht wandeln und habe meine Menschen, die ich dort hatte, die mir anvertraut wurden, immer zu mündigen Bürgern versucht zu erziehen. Und wenn ich dann jetzt sehe, wie ja wieder Hass zwischen die Völker gebracht wird, dann tut mir das unendlich weh, weil ich denke mal, das wird uns so viele Ressourcen kosten, so viele Menschenleben kosten und wir haben zurzeit ganz andere Probleme in der Welt. Wir müssen friedliche Lösungen auf verschiedensten Gebieten anstreben. Und wenn ich das heute sehe, dann sage ich, nein, das ist traurig. Und wenn man dann natürlich im Hintergrund sieht, wer da der Bestimmer ist, dann muss man eindeutig sagen, das ist die USA, die ihre Machtinteressen durchsetzt.
Also die New York Times hat ja getitelt jetzt unlängst, dass die USA und die NATO sich danach drängeln, die Ukraine zu bewaffnen und gleichzeitig ihre eigenen Arsenale aufzufüllen. Es gibt Schwierigkeiten dabei. Es gibt einzelne Funktionsträger des amerikanischen Militärs, die sagen, dass es seit dem Zweiten Weltkrieg keine vergleichbare militärische Anstrengung gegeben hat. Dass mehr noch das ein Tag in der Ukraine vom Materialaufwand her einem gesamten Monat im Afghanistan-Krieg entspricht. Und deswegen meine Frage an Sie, Herr Ringe, ist das jetzt der dritte Weltkrieg, den wir hier erleben?
Ist das jetzt der dritte Weltkrieg? Ich denke noch nicht. Es ist eine Vorstufe einer Eskalation, bei der man nicht weiß, wie es ausgeht. Ich kann nur sagen, geht an den Verhandlungstisch. Ja, der Herr Scholz hat jetzt mit Putin gesprochen. Ich weiß nicht, was die besprochen haben. Ich weiß auch nicht, ob der Herr Scholz das Go bekommen hat, dass er mit dem reden darf. Also wir müssen miteinander reden und wir müssen verhandeln und wir müssen aus der Eskalation rauskommen. Weil dann, das hatte ich vorhin schon angedeutet, könnte es irrational werden. Und in manchen Situationen könnte es ausufern. Und dann werden wir in einen dritten Weltkrieg reingeführt, dass das Vorstufen dazu sind, dass man nicht mehr sagen kann, die NATO ist dort nicht vor Ort, die mischt sich nicht ein, die mischt sich schon ein und es gibt hier kein, eigentlich gesetzlich ist keine Grundlage, es ist kein Bündnisfall, die Ukraine ist nicht Mitglied der NATO. Ja, wir hatten ja gesehen, was da in Polen gewesen war, da war ja was abgestürzt, keiner weiß so richtig was und der Herr Zelensky wollte gleich den Bündnisfall ausrufen für Polen. Und so kann das mal ganz schnell, wenn man da irgendwelche Dinge inszeniert, und da kennen wir uns in der Geschichte schon ganz gut aus, da haben Sie sich auch schon öfter damit beschäftigt bestimmt, dass man dann irgendwelche Dinge konstruiert, wo man dann die Menschen in den Krieg lockt und irgendwann wird es dann irrational. Weil ich kann mir es nicht vorstellen, dass die Menschen hier in diesem Land die Russen hassen. Aber ich sehe ganz viele, die auf einmal eine Aversion und fast einen Hass schon auf den ganz normalen Russen haben. Und das wird befeuert oder wurde befeuert. Und wir brauchen den Frieden zwischen den Völkern. Und da müssen wir nicht gegen die Ukrainer und nicht gegen die Russen hassen oder Hass sehen, sondern wir müssen uns wieder mal an den Tisch setzen. Ansonsten könnte es wirklich in so einem Krieg enden. Und da brauchen wir uns dann nicht mehr zu unterhalten.
Was könnten denn Szenarien sein, wo es, wo beide Seiten dann zu irrationalen Kampfmitteln greifen? Was wäre denn so eine Sache? Reden wir da vom Kernkraftwerk, das in die Luft gesprengt wird, oder von einem Staudamm, der gesprengt wird, oder wieder eine Rakete, die auf NATO-Gelände einschlägt?
Naja, Sie haben jetzt ein paar Teile genannt. Ich müsste da gar nicht spekulieren. Ich meine bloß in der Eskalation, wenn jemand mit dem Rücken an der Wand steht und wird immer mehr zurückgedrängt und es werden noch neuere Waffen eingesetzt und es wird ja zugeführt. Sie hatten das vorhin angesprochen. Es ist heute nicht so einfach, dass man da einfach die Munition mal, gerade die hochtechnische Munition, einfach mal so bestellt und die hat man dann in 3 Tagen. Teilweise sind das richtige Verträge. Da geht es teilweise um hunderte Millionen Euro oder Dollar. Und das läuft nicht so schnell. Und hier, jetzt möchte ich auch keine Angst erzeugen. Es gibt bestimmt Situationen. Und da stecken wir ja auch nicht voll drin, weil im Krieg wird von beiden Seiten ja nie die Wahrheit gesagt. Die Wahrheit stirbt zuerst im Krieg. Und wie der Herr Putin da tickt, weiß ich nicht. Und wir werden ja Russland jetzt nicht mit Kernwaffen angreifen. Aber wenn ein Tier in die Enge getrieben wird, so sage ich das mal, kann es auch sein, dass man da zu Dingen greift. Und das sollten wir vorher verhindern, dass diese Situation überhaupt heranzieht und dass die Situation möglich wird. Und bisher hoffe ich, dass dort noch irgendwann die Vernunft siegt.
Tja, das können wir im Prinzip als Schlusswort nehmen, Herr Ringe, Oberstleutnant außer Dienst inzwischen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielleicht kommen wir in einer der kommenden Sendungen nochmal dazu, uns eingehend mit dem Krieg in der Ukraine zu befassen. Vielen Dank, dass Sie heute bei mir in der Sendung waren.
Ja, da wünsche ich auch eine gute Weihnachtszeit. Machen Sie Ihre Arbeit weiter so ordentlich. Herr Fleischer, eine gute Zeit.
Dankeschön. Danke. Und ihr, liebe Zuschauer, bitte schreibt mir eure Kommentare in die Kästchen unter diesem Video. Habt ihr vielleicht Hinweise, Fragen, welchen Aspekten aus diesen Dokumenten, die wir hier alle verlinken unter dieser Sendung, könnten wir vielleicht in einer der kommenden Sendungen nachgehen. Unsere Mittel sind begrenzt. Anders als man glaubt, haben wir keinerlei Connections zum russischen oder zum sonst wem Geheimdienst. Und deswegen kann ich nur anbieten, jede einzelne E-Mail auch zu beantworten, die ihr mir schreibt an info@junos.tv. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.